Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Digidoro hat einen rausgehauen. Sie sieht die Flugtaxen schon fliegen. Die neue Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, im Heute-Journal. Dabei sagen ja viele, es wäre ganz gut, wenn man sich erstmal darum kümmern würde, dass die Menschen auf dem Land mehr als 3 Mbit aus der Internetleitung rausquetschen können. Aber kann man die Digitalisierungsdiskussion wirklich nur auf den Breitbandausbau beschränken? Oder hat Dorothee Bär recht damit, wenn sie sagt, lasst uns so groß wie möglich denken? Wir sprechen drüber, hier im Update. Dann sieht man ja immer mal wieder, wenn man über die Autobahn fährt, an hunderten Windkraftanlagen vorbeifährt und keine einzige bewegt sich. Das sind die Momente, in denen ich daran zweifle, ob das wirklich klappt, komplett auf Strom aus erneuerbaren Energien umzusteigen. Aber es gibt ja noch die Wasserkraftwerke, die Solarstromparks und die Offshore-Windanlagen. Und wenn alle zusammenarbeiten, dann könnten wir unser Land fast komplett mit Ökostrom versorgen. Darauf kommt jedenfalls der Deutsche Wetterdienst bei einer Berechnung für die Klimabilanz 2017. Diese Studie schauen wir uns genauer an im Update. Und wir fragen nach, ob die neue Konkurrenz zur Deutschen Bahn auf der Strecke Köln-Hamburg, der Flixtrain, sich wirklich durchsetzen könnte. Bisher sind Bahnkonkurrenten ja oft phänomenal gescheitert. Das Update am 6. März 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschland bekommt zwar kein Digitalministerium, aber wir bekommen eine Staatsministerin für die Digitalisierung. Dorothee Bär heißt die Frau. Sie ist von der CSU. Angesiedelt im Bundeskanzleramt ist das Ganze. Sie soll sich kümmern um die Digitalisierung. Und seit gestern Abend wird ein Satz von ihr diskutiert, den sie im Heute-Journal-Interview gesagt hat.
Das Thema muss doch sein, kann ich auf dieser Infrastruktur, die wir haben, dann auch mal autonom fahren? Habe ich die Möglichkeit auch zum Beispiel mit einem Flugtaxi durch die Gegend zu können.
Wegen dieses Flugtaxis gibt es viel Spott für Dorothee Bär. Zu Recht oder zu Unrecht? Wir haben uns gefragt, was bringt sie denn für ihren neuen Job eigentlich mit? Sandro Schröder aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Bisher gab es keine Staatsministerin für Digitalisierung. Dorothee Bär ist quasi die erste mit diesem Job und sie sagt, Digitalisierung sei eigentlich genau ihr Thema, ihre Passion. Was ist denn ihre Qualifikation?
Also die Qualifikation hat sie auf jeden Fall. Sie ist beispielsweise seit Jahren die Vorsitzende vom Netzrat in der CSU. Der berät die Partei so bei Netzfragen. Sie ist auch Vorsitzende vom Arbeitskreis für Netzpolitik in der CSU. Sie ist auch Jurymitglied für den Deutschen Computerspielpreis. Und sie ist auch eine der wenigen in der Union, die beispielsweise immer gegen die Vorratsdatenspeicherung war. Man kann also schon sagen, Dorothee Bär ist so ziemlich die fitteste Digitalpolitikerin, die die CSU hat.
Aber wenn Dorothee Bär so fit ist, warum gibt es dann momentan so viel Spott für ihr Interview im Heute-Journal?
Das liegt natürlich an den Flugtaxis. Beispielsweise Daniel bei Twitter schreibt, wo das Internet zu lahm ist, kann man sich bald ein Flugtaxi bestellen und einfach zum nächsten schnellen Rechner fliegen lassen. Also diesen Spott hat sich Dorothee Bär natürlich verdient, weil sie im Interview partout nicht über den langsamen Breitbandausbau sprechen wollte und auch nicht über zu langsames Internet. Sie hat auch gesagt, über diesen Status quo will sie nicht diskutieren, sondern sie beschäftigt sich lieber hiermit.
Wo müssen wir in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren stehen digital, um tatsächlich da auch Champions League zu spielen, um Weltmeister sein zu können? Natürlich muss das andere alles gemacht werden, aber damit gewinnen wir keinen Blumentopf, uns jetzt in bestimmten Klein-Klein-Szenarien zu verlieren. Wir müssen da groß denken.
Sie hat also recht, Digitalisierung ist mehr als Breitbandausbau, aber dieses Klein-Klein, für das man keinen Blumentopf bekommt, ist eben auch traurige Realität in Deutschland. Denn ein Viertel aller Haushalte in Deutschland hat immer noch keinen Internetanschluss, der schneller als 50 Megabit pro Sekunde downloaden kann.
Aber genau das kann sie ja jetzt eigentlich angehen als Staatsministerin für Digitalisierung.
Eigentlich nicht, denn das ist gar nicht ihr Aufgabenbereich, wie sie auch selber sagt.
Für das andere, wie jetzt für die Infrastruktur, kümmert sich das Infrastrukturministerium. Aber mein Ziel ist es tatsächlich auch mal Visionen aufzuzeigen und nicht nur zu sagen, wir schauen mal, was wir jetzt wieder tagesaktuell hier mal rumstricken, das ist mir zu wenig.
Also lieber Vision statt tagtäglich rumstricken. Sie ist auch dafür zuständig, die Bundesministerien, die sich schon so um digitale Themen kümmern, zu vernetzen. Beispielsweise das Innenministerium oder das Wirtschaftsministerium. Und der Breitbandausbau, der bleibt weiterhin Sache vom Verkehrsministerium, das auch die Unionsparteien schon seit 2013 halten. Vorher hat sich die SPD im Wirtschaftsministerium darum gekümmert. Und deswegen muss man insgesamt sagen, so erfreulich das jetzt auch ist, dass es eine Digitalisierungsstaatsministerin gibt und dass ein gutes Zeichen ist. Die Union hatte jetzt eigentlich auch schon 12 Jahre Zeit, das alles mal anzugehen.
Ein etwas genauerer Blick auf die neue Staatsministerin für die Digitalisierung, Dorothee Bär. Politikerin übrigens mit Smartwatch und Bock auf Digitalisierung. Wir werden ihr sicherlich häufiger bei ihrer Arbeit auf die Finger schauen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, an dieser Stelle wollen wir euch ein Jobangebot weitergeben. Und wenn einer von euch diesen Job bekommt, dann hätten wir gerne ab und zu ein Update, ja, von euch. Denn dieser Job ist frei bei Emma Watson. Schauspielerin Emma Watson. Verena, worum geht's?
Emma Watson hat getwittert, dass bei ihr die Position eines Korrekturlesers von Tattoos frei sei. Voraussetzung sei aber Erfahrung mit Apostrophen.
Und da geht's um diese Geschichte mit ihrem Tattoo, dem ein Apostroph gefehlt hat.
Genau, bei einer Party nach der Oscarverleihung ist bekannt geworden, dass Emma ein Tattoo hat auf ihrem rechten Unterarm mit dem Schriftzug Time's Up. Sie ist ja sehr unterwegs in Sachen MeToo und kämpft gegen Sexismus, wollte damit wahrscheinlich ein Statement setzen auch in der Oscarnacht. Und naja, da fehlte halt wirklich dieses kleine Satzzeichen, damit die Aussage gewesen wäre, die Zeit ist um, also Time is up. Ohne Apostroph heißt es nämlich Zeiten um.
Time's up. Mit Apostroph zwischen Time und S.
Genau.
Das ist wichtig. Follower haben sie auf einen Fehler aufmerksam gemacht.
Und ja, dann und deshalb hat Emma jetzt einfach mit einem Witz reagiert, sich selbst über den Fehler lustig gemacht mit der Stellenanzeige. Was aber auch wohl klar ist, das Tattoo ist anscheinend kein gestochenes, sondern eins, was man irgendwie wieder runterkriegt, wieder abwaschen kann. Obwohl man ja auch sagen könnte, also selbst wenn es gestochen wäre, könnte man so ein Apostroph bestimmt da irgendwie nochmal hinterher zeichnen.
Ich habe mir das schon gedacht, dass das so ein abwaschbares ist, dass das kein echtes ist. Abwaschen, neu drauf machen. Die Message ist ja weiterhin gut.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mal zu warm, mal zu nass, mal zu trocken. Viele, viele Wetterextreme, auch bei uns in Deutschland. Heute gab es die Klimabilanz 2017 des Deutschen Wetterdienstes. Und da haben sich die Experten genauer angeschaut, wie sich das Wetter auf die Stromerzeugung durch Wind und Sonne auswirkt hier bei uns in Deutschland. Wie oft kommt es da zu Engpässen? Werner Eckert aus der ARD-Umweltredaktion hat sich die Ergebnisse für uns angeschaut. Werner, also 3 Szenarien hat sich der Wetterdienst angeschaut. Das erste ist, wie oft kommt es zu Engpässen, wenn wir nur die Windanlagen an Land anschauen? Wie oft ist es im vergangenen Jahr vorgekommen?
Also das ist 23 Mal im Jahr der Fall, dass man dann 48 Stunden nonstop ganz wenig Wind hat und die Windräder nicht mal 10% ihrer Nennleistung bringen würden. Das ist das Potenzial sozusagen über die Jahre hinweg. Das würde rein statistisch 23 Mal vorkommen.
So, zweites Szenario, da nimmt man noch die Offshore-Anlagen dazu. Also kombiniert mit Offshore-Anlagen, was ist dann?
Dann hat man sehr viel beständigere Windverhältnisse, weil auf der See einfach der Wind zuverlässiger weht. Und dann reduziert sich das auf 13 solche Perioden schwachen Winds, die Probleme verursachen könnten.
So, und der Deutsche Wetterdienst rät dazu, dass es einen europäischen Stromverbund geben müsste. Dann würde es kaum noch zu Engpässen kommen hier bei uns. Wie schätzt du das ein?
Das ist absolut richtig. Also sie haben zum ersten noch die Solarenergie dazu gerechnet, denn Wind kommt normalerweise nicht als einzige Erneuerbare ins Netz, sondern glücklicherweise ziemlich gut ergänzend zu Wind auch Sonne. Also häufig ist es ja so, dass dann, wenn die Sonne schön scheint, der Wind nicht so stark ist und umgekehrt, das ergänzt sich sehr gut und dann reduziert sich schon mal in Deutschland diese mögliche Phase einer Flaute auf 2 Events pro Jahr. Und wenn man jetzt das Ganze nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern in einer digitalen Welt auf ganz Europa ausweitet und davon ausgeht, dass das Netz, das Stromnetz ja ohnehin europaweit funktioniert, dann reduziert sich das nochmal um den Faktor 10. Dann wird es entscheidend, dann haben wir nur noch 0,2 solcher Events rein statistisch pro Jahr. Bedeutet alle 5 Jahre eine solche 48-Stunden-Periode, in der es sozusagen eng werden könnte mit der Versorgung.
Was bräuchten wir dann jetzt in Zukunft? Einen weiteren Ausbau der Stromerzeugung durch Wind und Sonne und gleichzeitig einen super guten europäischen Stromverbund?
Erstens braucht es das, genau, beides. Und dann braucht es beim Ausbau von Wind und Sonne mehr als 100% hypothetische Leistung. Also wir müssen sozusagen übers Ziel hinaus halten. Es reicht nicht, wenn man sagt, wir haben genug Windräder, um bei Starkwind Deutschland zu versorgen, sondern bei einem relativ moderaten Wind muss das ausreichen im Mittel. Das bedeutet auf der einen Seite, dass man Phasen hat, in denen es zu wenig Wind gibt, nach wie vor, obwohl man so viele Windanlagen hat. Die muss man ausgleichen. Wie kann man die ausgleichen? Nämlich, indem man den Strom, der entsteht in Phasen starken Windes, das wäre dann zu viel, aufbewahrt. Strom aufbewahren kann man auf verschiedene Art und Weisen. Batterieelektrisch, wissen wir alle. Oder über Pumpspeicherkraftwerke zum Beispiel. Oder indem man den überschüssigen Strom nutzt, um daraus mit Hilfe von Elektrolyse Wasserstoff herzustellen und daraus wieder Gas. Damit kann man Gaskraftwerke betreiben, die die Löcher in den Schwachwindphasen füllen. Also, es gehört ein europaweiter Verbund. Es gehört Wind, Sonne, Geothermie und Biogas dazu. Und es gehört ein Konzept dazu, wie man die Wind- und Sonnenenergie speicherbar macht, um sozusagen die Ausschläge zu kletten. Das ist die Message, dann gehen Erneuerbare.
Wenn wir doch wirklich nur noch so ein kleines Stückchen davon entfernt sind, uns komplett über erneuerbare Energien zu versorgen in Europa, was glaubst du, wie lange wird es denn dann noch Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke geben bei uns?
Umgekehrt wird ein Schuh draus. Es gibt so lange keine richtige Energiewende, wie es Kohle- und Atomkraftwerke gibt. Denn die verstopfen sozusagen den Markt. Es ist wirtschaftlich einfach unsinnig, wenn die Kohlekraft nicht aus dem Markt rausgeht, immer nur mehr Kapazitäten aufzubauen an Wind und Sonne. Deswegen wird man zusätzlich zu dem Einstieg in Wind und Sonne immer auch einen Ausstieg aus der Kohle brauchen, damit einfach der Markt nicht ökonomisch zusammenbricht. Das müsste zum Beispiel die nächste Bundesregierung bewirken. Rein technisch ist eben eine Welt ohne Kohle, ohne fossile Brennstoffe ganz allgemein denkbar und darstellbar. Auch dazu wollte eben der Wetterdienst mit seiner Untersuchung beitragen, das zu belegen.
Also es sind gute Nachrichten. Wir könnten in Deutschland fast komplett auf Strom aus erneuerbaren Energien umsteigen. Es gibt laut deutschem Wetterdienst nur wenige Engpässe und diese Lücken könnten europaweit geschlossen werden. Und zwar, wenn wir alle zusammenarbeiten. Werner Eckert aus der ARD Umweltredaktion hat uns diese Studie eingeordnet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hammer Ankündigung des Münchner Fernbusanbieters Flixbus heute. Die Straße reicht nicht mehr aus. Das Unternehmen will jetzt auch auf die Schiene. Und in 3 Wochen soll es sogar schon losgehen mit der Strecke Hamburg-Essen-Düsseldorf-Köln. Also Flix-Train auf der Schiene. Andere Strecken sollen folgen. Ist das vielleicht der erste wirklich ernstzunehmende Konkurrent für die Deutsche Bahn? Darüber sprechen wir mit Lukas Effländer vom Fahrgastverband Pro Bahn. Hallo.
Hallo.
Warum hat es bisher eigentlich noch kein Konkurrent so richtig geschafft, dauerhaft neben der Deutschen Bahn zu bestehen?
Die Deutsche Bahn hat einen großen Vorteil, sie hat ein komplexes Netz, man hat Anschlussverbindungen und man kommt eben nicht nur von Köln nach Hamburg, sondern auch nach Bad Münstereifel zum Beispiel weiter. Das haben die anderen Anbieter bisher noch nicht, das heißt, man hat bisher kein komplexes Netz.
Aber auch so Einzelstrecken, sagen wir mal Köln-Hamburg, haben nicht auf Zeit funktioniert.
Das liegt unter anderem daran, dass die Deutsche Bahn natürlich auch nicht ganz doof ist. Das heißt, die haben natürlich geschickterweise für die Züge, die direkt vor und nach diesen Einzelzügen in der Konkurrenz liegen, ihre Sparpreiskontingente massiv aufgestockt. Das heißt, man gräbt denen einfach über das Preisniveau den Markt ab.
Also belebt Konkurrenz hier auf jeden Fall den Markt und alle haben was davon?
Ja, so kann man es eigentlich sehen. Es gibt natürlich noch ein paar Schwierigkeiten, was passiert, wenn ich jetzt mit Flixtrain, wie es zukünftig heißt, von Hamburg nach Köln fahre und dann nach Koblenz weiter will und meinen Anschluss verpasse, habe ich dann meine Fahrgastrechte, kriege ich noch meine Rückerstattungen. Solche Fragen müssen noch geklärt werden, aber im Grunde profitieren die Kunden hier.
Hat deiner Meinung nach der Flixtrain Chancen, ein dauerhafter Konkurrent zu werden oder wird das eher auch von kurzer Dauer sein?
Also man darf da durchaus gespannt sein. Es sind ja bei Flixtrain sind ja noch weitere Unterunternehmer. Also zum Beispiel bei dem Lokomorzug von Berlin nach Stuttgart ist ja ein Leo Express. Das sind Leute, die bereit sind, wirklich viel Geld reinzustecken und die auch ausbauen wollen. Und wenn Flixbus da wirklich irgendwann mal dieses Netz aufgebaut hat und man hat ja auch die eigenen Buslinien, die dieses Netz noch verstärken. Dadurch ist Flixbus wirklich so ziemlich der Einzige, der in Deutschland eine richtig gute Chance hat, ohne gleich mehrere Milliarden zu investieren, da Konkurrenz hinzubekommen.
Lass uns mal über die Preise sprechen, weil auch Flixtrain wird die Gleise der Deutschen Bahn verwenden müssen und die Bahnhöfe. Das heißt, sie werden auch ein bisschen Geld abdrücken müssen an die Deutsche Bahn, richtig?
Ja, Und okay. Das ist nicht gerade wenig.
Ja, und dann wollen Sie mit Preisen von 9,99 Euro von Hamburg nach Köln erstmal einsteigen. Können Sie solche Preise langfristig halten?
Nein, also das ist ja, hat sich auch bei Flixbus gezeigt, das sind ja die Preise inzwischen teilweise gewaltig über dem, was man als Einstieg gemacht hat, aber man muss halt erstmal relativ günstig reingehen, um die Kunden erstmal zu locken, um überhaupt auf das neue Angebot hinzuweisen, weil das ist eben der Mund-zu-Mund-Propaganda, hey, ich bin für 10 Euro nach Hamburg gefahren, willst du das nicht auch mal machen?
Mhm.
Effekt, und über sowas können die relativ viel erreichen, aber langfristig ist davon auszugehen, dass sich das etwa auf dem Sparpreisniveau der Deutschen Bahn oder leicht darunter einpendelt.
Okay, und wenn sie sich tatsächlich durchsetzen auf lange Zeit, dann glaubst du, wird die Bahn auch wieder mit entsprechenden Vergünstigungen reagieren wahrscheinlich, ne?
Vermutlich. Also der Fernbus hat ja auch schon zu einigen an Druck geführt. Also man kann eigentlich sagen, das kostenlose WLAN im Zug gäbe es nicht, wenn es der Fernbus nicht eingeführt hätte.
Lukas Iflender vom Fahrgastverband Pro Bahn über das neue Angebot von Flixbus, den Flixtrain von Köln nach Hamburg über Düsseldorf und Essen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr noch nie was davon gehört habt, dann klingt es vielleicht ein bisschen esoterisch. Aber es gibt Menschen, die schmecken Wörter, die fühlen Geräusche und die sehen Zahlen in Farbe. Esoterisch ist daran gar nichts. Diese Leute sind einfach bloß synästhetisch veranlagt. Zwischen 1-5% der Menschen sollen das haben. Und jetzt haben Forscher einen Hinweis darauf, dass das Ganze tatsächlich genetisch sein könnte. Verena von Keitz aus unserer Redaktion, dass sich mit diesem Thema beschäftigt heute. Kurze Frage vorab, du hast das nicht, ne?
Nein, ich habe eben auch nochmal einen Online-Synästhesie-Test gemacht von der University of Sussex. Und da werden dir so Fragen gestellt, ob Wochentage und Monate für dich eine spezielle Farbe haben oder ob bestimmte Wörter einen Geschmack in deinem Mund machen. Sie nennen dann auch so schöne Beispiele wie, dass der Name Derek nach Ohrenschmalz schmecken könnte.
Oh Gott.
Ja. Auch schön, ob du eine Berührung spürst, wenn du etwas riechst. Und da kommt das Beispiel, ob Kaffeeduft das Gefühl auslöst, du würdest eine kalte, glatte Oberfläche anfassen. Und da musste ich wirklich keine Sekunde drüber nachdenken. Ich habe alle 7 Fragen mit Nein beantwortet. Also ich bin sicher keine Synästhetikerin.
Okay, diese Fragen geben aber schon ein bisschen Eindruck, worum es geht. Aber was ist diese Synästhesie denn genau?
Also bei der Synästhesie sind anscheinend im Hirn und in verschiedenen Hirnregionen, die so verkoppelt, dass Sinnesreize von außen verarbeitet werden und dass sie anders miteinander vernetzt sind als bei Menschen ohne Synästhesie. Also Beispiel, es kommt ein Geräusch und das wird dann nicht nur als akustisches Signal verarbeitet, sondern spricht gleichzeitig zum Beispiel dein Sehzentrum im Gehirn an.
Okay, und der Name Derek schmeckt eben nach Ohrenschmalz eventuell.
Genau.
Kannst du noch mal ein konkretes Beispiel nennen?
Also wir haben schon mal bei Deutschlandfunk Nova mit der Journalistin und Synästhetikerin Julia Schmitz gesprochen. Und bei ihr hat zum Beispiel jeder Wochentag eine bestimmte Farbe, aber auch verschiedene Buchstaben haben eine bestimmte Farbe. Und das Ganze hat sich bei ihr schon als Kind ausgewirkt.
Das erste Mal habe ich würde sagen, da war ich so 5, also kurz vor der Einschulung, diese schönen bunten Buchstabenmagneten geschenkt bekommen von meinen Eltern, die man so in den 80ern als Kind hatte. Und das fand ich nicht so toll, weil die hatten alle nicht die richtige Farbe. Also das war einfach falsch.
Ja, süß. Das war einfach falsch, das mit den Farben bei den Zahlen und Buchstaben. Aber das hilft ihr übrigens, dass sozusagen die Zahlen und Buchstaben verkoppelt sind mit Farben, um sich zum Beispiel Telefonnummern zu merken, weil sie dann immer gleichzeitig nicht nur die Zahlen hat, sondern auch noch die Farben. Oder auch beim Erinnern an Namen. Also wenn sie zum Beispiel eine Hanna kennenlernt, dann ist diese Hanna automatisch als rot abgespeichert, weil bei Julia das H und das A rot sind. Und dann kann Julia später überlegen, ah, wenn sie den Namen vergessen hat, Moment, das war irgendwie ein roter Name, muss was mit H oder A gewesen sein.
Woher kommt das denn eigentlich?
Das ist nicht ganz klar. Also niederländische und britische Forscher gehen im Moment Hinweisen nach, dass das Phänomen offenbar durchaus auch genetische Ursachen hat und dass es deshalb in manchen Familien einfach gehäuft auftritt. Das ist bei Julia Schmitz übrigens auch so. Ihr Vater ist auch Synästhetiker und deshalb war ihr selbst lange gar nicht klar, dass das überhaupt was Besonderes ist. Sie hat nämlich nach dieser Magnetbuchstabengeschichte ihren Vater mal gefragt, wie denn sein Mittwoch aussieht, und der hat dann ganz selbstverständlich seinen Mittwoch aufgemalt und sie hat ihren Mittwoch dann nebengemalt, die sah ein bisschen unterschiedlich aus, dann haben sie nicht weiter darüber geredet. Und erst Jahre später hat Julia festgestellt, dass die meisten Menschen um sie herum einfach nicht diese Mehrfachsinneswahrnehmung haben.
Was ich mich ja gerade frage, ist das cool, immer so ein Feuerwerk an Sinneseindrücken zu haben? Du kannst das ja auch nicht abstellen, ne?
Naja, also Synästhetiker, die kennen es ja nicht anders. Auch Julia meint, dass sie keinen Vergleich hat, wie es ohne wäre. Aber manchmal kann es wohl doch schon ein bisschen anstrengend sein. Also gerade wenn es um Geräusche geht. Das ist bei ihr so, dass sie dann auch Bilder sieht. Und das hat sich bei ihr bei ihrem Abiball ganz lustig gezeigt.
Da hat die Abi-Band gespielt und jemand hat seinen Kontrabass gestimmt und hat einen falschen Ton gemacht. Und ich habe also bei diesem Ton einen riesigen braunen Fleck vor dem inneren Auge gehabt. Und so habe ich das eben auch, wenn eine Tür zuschlägt, das ist dann so was Blitzartiges, würde ich sagen, oder wenn ein Presslufthammer plötzlich losgeht. Das sind dann auch durchaus Geräusche, die mich ein bisschen stressen, weil dann so viel passiert in meinem Kopf.
Also ein bisschen anstrengend kann es schon sein, aber insgesamt lebt sie gut damit.
Aber total faszinierend. Synästhesie ist wahrscheinlich genetisch bedingt. Keine Krankheit, sondern eine andere Art der Reizverarbeitung.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Strom aus Wasserkraft, das gilt als besonders klimafreundlich, als saubere Energie, erneuerbar. Doch Forscher aus Finnland haben jetzt herausgefunden, das stimmt nicht immer. Staudammprojekte können genauso viel Treibhausgase freisetzen wie Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen. Untersucht wurden rund 140 Wasserkraftwerke am Fluss Mekong in Südostasien. Knapp die Hälfte ist schon in Betrieb, die andere Hälfte soll noch gebaut werden. Bei der Modellrechnung kam heraus, vor allem große Projekte können viel CO2, Methan oder Lachgas freisetzen. Immer dann, wenn sie eine große Wasseroberfläche hatten, in besonders warmen Bereichen des Mekong lagen oder wenn mit dem Stausee viel Vegetation überflutet wurde. Unter anderem entstehen die Gase, weil Pflanzen im Wasser verrotten. Die Wissenschaftler empfehlen, die Klimawirkung der Kraftwerke von Fall zu Fall zu beurteilen und die Erkenntnisse auch bei der Planung zu berücksichtigen. The Beast of the East. So wurde die Eiseskälte genannt, die gerade Großbritannien hat zittern lassen. Und dieses Biest hat auch tausende Seesterne dahin gerafft. Die Seesterne und auch andere Meerestiere wie Krebse wurden an den Küsten von Kent und East Yorkshire angespült und sind dort erfroren. Ein Phänomen, das immer mal wieder auftritt. Zum Beispiel 2009 an der irischen Küste. Warum es zu diesen massenhaften Seesternstranden kommt, ist nicht ganz geklärt. Die Meeresbiologin Colleen Suckling hat diesmal aber eine Erklärung. Sie schreibt im Online-Portal The Conversation, dass es wohl am Sturm lag, der genau bei Ebbe stattfand. Dann entstehen riesige Wellen, die auch den Meeresboden durcheinander bringen. Die Seesterne krümmen in den Wellen ihre Arme, um so größere Distanzen zurückzulegen. Wenn der Sturm zu heftig ist, rollen sie aber komplett davon und können zu Tausenden an die Küsten gespült werden. Auch wenn das am Strand aussieht wie eine Szene aus einem apokalyptischen Film, wirklich schlimm ist es nicht, denn Seesterne gibt es massenhaft. Die Bestände werden sich laut der Biologin schnell erholen. Ein Dorf in Wales freut sich gerade über immer mehr Touristen. Chinesen, Japaner, Russen, Franzosen, alle wollen nach... Das Dorf hat einen extrem langen, für Nicht-Waliser unaussprechlichen Namen. Übersetzt heißt das Marienkirche in der Mulde der Weißen Hasel in der Nähe eines schnellen Strudels und der Kirche St. Thysilio bei der Roten Höhle. Der Name ist ein Marketing-Gag, allerdings schon aus dem 19. Jahrhundert. Ein Schuster soll ihn sich ausgedacht haben, damit mehr Gäste in das abgelegene, ansonsten unbedeutende Örtchen reisen. Das hat geklappt. Immer wieder kommen Reisegruppen, um sich unter dem 58 Buchstaben langen Ortsschild zu fotografieren. Der weltweite Rekordhalter unter Orten mit langen Namen ist allerdings Bangkok, die Hauptstadt von Thailand. Der traditionelle Name der Stadt in der Landessprache ist sogar dreimal länger als.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Für das deutsche Heimatland couragiert mit Herz und Hand. Der Vorschlag der Gleichstellungsbeauftragten aus dem Bundesfamilienministerium, Christine Rose Möhring, hat für große Diskussionen gesorgt, auch bei uns auf der Facebook-Seite. Eine geschlechterneutrale deutsche Nationalhymne. Österreich und Kanada, die haben sowas ja schon hinter sich gebracht. Frau Rose Möhring möchte, dass Deutschland da mitzieht. Das Thema ist seit gestern Mittag bei uns auf der Facebook-Seite mit einer Umfrage. Seid ihr für oder gegen eine umgedichtete Hymne? Und unser Update-Reporter Martin Krinner hat sich das Ergebnis mal genauer angeschaut.
Meine Herren, so hätte ich jetzt beinahe eingesetzt, aber ehrlich gesagt, bei dem Thema heute wäre das einfach nicht angebracht gewesen. Deswegen fange ich jetzt noch mal kurz von vorne an. Leute, 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 diese Sache liegt euch anscheinend wirklich am Herzen. Erstmal ein paar Zahlen von unserer Facebook-Seite. Hunderte von euch haben in den letzten 24 Stunden aktiv mitdiskutiert. Knapp 600 Kommentare habt ihr hinterlassen und insgesamt sind 3.199 Stimmen bei unserer Abstimmung eingegangen. Das ist schon mal ganz schön beachtlich. Es ging um die Frage, was ist besser? Die alte Version unserer Nationalhymne?
Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich, mit Herz und Hand.
Oder eine neue, geschlechtsneutrale Version.
Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Heimatland. Danach lasst uns alle streben, couragiert, mit Herz und Hand.
Viele Kommentare gingen natürlich in die übliche, erwartbare Richtung, wenn es um solche Gender-Themen und politische Korrektheit geht. Malte Stamm zum Beispiel schreibt,
würde sich irgendwas zum Besseren ändern, wenn man alles genderifiziert? Das ist ein Luxusproblem, worüber man erst diskutieren sollte, nachdem Armut, Hunger und Kriege aus der Welt geschafft wurden.
Und Nico Beer, Geschlecht, unklar, der oder die sagt,
ich votiere hiermit offiziell für eine genderneutrale Umbenennung der Stadt Mannheim in Menschheim. Um Gelder zu sparen und zukünftigen Trends vorauszueilen, wäre auch über eine Umbenennung in Lebewesenheim nachzudenken.
Manche gehen aber auch ein bisschen differenzierter an die Sache heran, wie zum Beispiel Anna von Essen. Sie schreibt,
ändern auf jeden Fall, aber der Vorschlag gefällt mir gar nicht. Mir würde es genügen, aus dem brüderlich ein geschwisterlich zu machen.
Dann kamen aber auch noch ein paar ganz andere Vorschläge. Einige von euch hatten zum Beispiel die Idee, die Hymne einfach ganz abzuschaffen. Da hätte allerdings Peter Mario Kräuter was dagegen.
Ohne Hymne ist man kein Land.
Er ist Historiker und Sprachwissenschaftler am Leibniz-Institut in Regensburg und er schreibt gerade ein Buch über die Kulturgeschichte der europäischen Nationalhymne.
Tatsächlich sind Staatssymbole, denen man eben auch zum Beispiel von Seiten anderer Staaten Ehre erweisen kann, elementar für die Existenz als Staat. Sie sind nicht die absolute Staatsbedingung, die werden heute anders definiert. Aber so wie die anderen Hoheitszeichen, zum Beispiel das Wappen, aber eben auch die Flagge, dienen sie eben dazu, staatliche Souveränität anzuzeigen und auch das Land zu repräsentieren. Ohne Hymne geht es tatsächlich nicht.
Und zu der Frage, die ihr in den Kommentaren auf Facebook heiß diskutiert habt, nämlich was heißt denn eigentlich brüderlich? Ist das vielleicht nur ein 150 Jahre alter Ausdruck, der das Schwesterliche mit einschließt? Oder sind da eindeutig die Jungs damit gemeint? Und dazu hat Peter Mario Kräuter auch die klare Haltung des Historikers.
Brüderlichkeit, also damit waren ursprünglich tatsächlich Männer gemeint. Denn nur Männer konnten sozusagen brüderlich handeln, sich in einer Bruderschaft zusammenschließen. Es waren eben auch tatsächlich diejenigen, die gehandelt haben. Die Frage ist natürlich, lohnt sich darüber eine große Debatte. Vor allem lohnt es sich, Text dann an der einen Stelle umzuschreiben durch dieses Wort couragiert. Das ist ein bisschen die Faust aufs Auge. Ja. Ich frage mich auch immer wieder und möchte da meine Mutter, eine alte Gewerkschaftlerin, zitieren, die immer sagte, es ist ihr egal, ob sie Frau Kollege oder Frau Kollegin ist. Es wäre einfach lieb, wenn man mal dafür sorgen würde, dass Frauen für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommen würde. Hier, denke ich, gäbe es für eine Gleichstellungsbeauftragte noch ganz andere Dinge zu tun, gerade auch in Deutschland, als sich justament an diesem Worte dann aufzuhängen.
So, und jetzt bleibt noch die letzte wichtige Frage. Wie ist die Facebook-Abstimmung denn eigentlich ausgegangen? Ziemlich eindeutig. 33% von euch sind dafür, die Hymne umzudichten. Für 67% soll aber bitte alles so bleiben, wie es ist.
Das war das Update am 6. März 2018 mit im Studio Verena von Keitz.
Macht es gut!
Am Mikrofon Ralf Günther.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.